Ganz, ganz herzlichen Dank für die Lobpreiszeit. Schönen guten Morgen miteinander. Es ist mega toll, dürfen wir zusammen Gottesdienst feiern, vor Gott kommen und uns bewusst machen, er ist da. Wir befinden uns mitten in der Epheserbrief-Predigtserie. Und es hat ein bisschen Pause gegeben in der Advents- und Weihnachtszeit. Aber drei Kapitel von diesem Epheserbrief liegen bereits hinter uns. Und gerne möchte ich eine kurze Rückschau machen, damit wir so ein bisschen aufgefrischt sind, was haben wir eigentlich bis jetzt von diesem Epheserbrief mitbekommen. Im ersten Teil des Briefs erklärt Paulus seinen Briefempfängern das Geheimnis vom Evangelium und der neutestamentlichen Gemeinde, der Ekklesia. Der Teil, die drei Kapitel, die können mit folgenden Worten zusammengefasst werden. Wir in Christus. Wir in Christus. Es geht also um unseren Stand in Christus. Es geht um Identität. Nach der Einleitung stimmt Paulus im ersten Kapitel einen gewaltigen Lobpreis an. So einen, den wir jetzt haben geniessen dürfen. Ein Lobpreis, wo er Gott für all die himmlischen Segnungen dankt, die durch Christus der Kirche geschenkt worden sind. Die Ekklesia, die Rausgerufene, ist vom Vater erwählt. Sie ist vom Sohn erlöst und sie ist vom Geist versiegelt, schreibt der Paulus. Und diese wunderbaren Segnungen, die sind nicht einfach der Ekklesia dazu gegeben, damit sie sich im Mittelpunkt stellen kann, sondern zur Verherrlichung von Gott. Im zweiten Kapitel malt der Paulus den nicht-jüdischen Nachfolger von Jesus ihre einstige und ihre jetzige Stellung vor Augen. Er stellt also sozusagen ihr früheriges und jetziges Leben ineinander gegenüber. Der Paulus sagt, früher sind er tot gewesen durch eure Sünde, jetzt lebendig in Christus. Früher beherrscht von Satan, jetzt verbunden mit Jesus. Früher trieben vom Egoismus, jetzt neu geschaffen, um Gutes zu tun. Früher Fremdling, jetzt Himmelsbürger. In den anschliessenden Abschnitt dreht sich alles um ein wunderbares Geheimnis. Und das Geheimnis, das besteht darin, dass die nicht-jüdischen Völker durch Jesus zusammen mit den Juden Anteil am Erbe von Gott bekommen. Miteinander gehören sie zum Leib, zum Körper von Jesus. Und für sie alle gelten Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gegeben hat. Der Paulus, der beendet das dritte Kapitel und den ersten Teil mit einem Gebet. Er bittet Gott, dass Christus durch den Glauben in dieser neuen Gemeinschaft lebt. Und dass die neu geschaffene Ekklesia in seiner Liebe verwurzelt ist und die Liebe von Gott immer tiefer versteht. Um das ist also im ersten Teil gegangen. Epheser 1 bis 3. Jetzt wenden wir uns im zweiten Teil von diesem Brief zu. Der zweite Teil kann mit folgenden Worten zusammengefasst werden. Jetzt lebt so, wie es eurer Berufung entspricht. Jetzt, nachdem wir all das gehört haben, lebt so, wie es eurer Berufung entspricht. Unser Stand in Christus hat Auswirkungen auf unser alltägliches Leben. Mit anderen Worten, die Lebenspraxis von dir und mir zeigt, wie viel wir eigentlich wirklich verstanden haben. Die Lebenspraxis zeigt, wie viel wir eigentlich wirklich verstanden haben. Lehr und Leben bilden für Paulus eine Einheit. Theorie und Praxis gehören zusammen. Jetzt fordert der Apostel Paulus seine Briefempfänger auf, ihren Stand in Christus einzunehmen. Als Himmelsbürger zu leben, als Himmelsbürger zu wandeln. Durch Wort und Tat soll klar werden, dass Nachfolger von Jesus ihren Herr repräsentieren und Gott ihr geben. Jetzt möchte ich ein Experiment machen mit euch. Habt ihr gewusst, wo der Paulus die Briefe geschrieben hat, war es nicht gerade allzu schockig für ihn. Meistens war er nämlich im Gefängnis. Und er hat seine Zeit genutzt und hat ganz viele Briefe geschrieben. Und die Briefe sind dann rumzirkuliert in Kleinasien, von Gemeinde zu Gemeinde, und man hat am Sonntagmorgen die Briefe vorgelesen. Und ich möchte heute zwei längere Abschnitte mit euch lesen. Wir sind uns nicht mehr so gewohnt, Bibeltext zu lesen in einer Predigt. Aber ich glaube, es lohnt sich mal, sich auf das Abenteuer Bibellesen einzulassen. Darum sind herzlich eingeladen. Der Text steht im Epheserbrief Kapitel 4, Verse 17 bis 32. Die gerne möchten lesen in ihrer eigenen Bibel, Epheser 4, 17 bis 32. Ich blende euch hier den Text nach Hoffnung für alle ein. Und wenn wir das lesen, wäre es mega cool, wenn der Text unser Herz erreichen darf. Wenn es nicht einfach nur ein passives Lesen ist, sondern Gott, was willst du mir durch diesen Text heute Morgen sagen? Der Paulus schreibt: Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben, und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Belügt also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat
für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ein kleiner Auszug aus dem 4. Kapitel. Ihr könnt euch vorstellen, die Gottesdienste sind relativ lang gegangen. Epheserbrief hat 6 Kapitel. Die haben schon aufgehört zum Lesen. Der Paulus hat bekanntlicherweise nicht nur den Epheserbrief geschrieben, sondern noch 12 weitere neutestamentliche Briefe werden ihm zugerechnet. Und einer von diesen Briefen ist der Kolosserbrief. Und im Kolosserbrief finden wir einen Abschnitt, wo dem Abschnitt, den wir jetzt gerade gelesen haben, ziemlich ähnlich kommt. Ich möchte heute Morgen mit euch nicht in die Texte voll reinzoomen, sondern ich möchte das Kernanliegen vom Apostel Paulus versuchen, mit euch rauszuschälen. Und darum lesen wir nochmal einen Textabschnitt zusammen. Es hilft, wenn wir mal alle aufstehen, die können, und wenn wir laut den Kolosserbrieftext miteinander lesen. Sind herzlich willkommen. Kolosserbrief, 3. Kapitel, wir lesen Verse 1 bis 10 und 12 bis 17. Was schreibt der Paulus? Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lasten, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Auch ihr habt früher so gelebt und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider, ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Amen. Es ist doch mega cool, zusammen Bibel lesen. Der Paulus ermahnt seine Zuhörer, der alte Mensch von Sünde und Egoismus abzulegen. Und der neue Mensch, der geprägt ist von Christus, anzulegen. Im Römerbrief findet sich genau das gleiche Bild von Kleider ablegen und neue Kleider anziehen. Ganz einen kleinen Ausschnitt. Liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Lasst uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt. Ohne Fressgelage und Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifungen, ohne Streit und Eifersucht. Legt all das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Er soll der Herr eures Lebens sein. Darum passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht. Wir haben eine kurze Übersicht bekommen. Im Epheserbrief, im Kolosserbrief, im Römerbrief und wir könnten noch weitere Briefe von Paulus dazu nehmen. Der Paulus braucht immer das gleiche Bild. Kleider ablecken und neue Kleider anziehen. Ich habe mehrfach jetzt den Epheserbrief durchgelesen. Und mir ist es darum gegangen, heute Morgen, was ist eigentlich in Paulus sein Kernanliegen? Wieso schreibt er doch einen relativ langen, beachtlichen Teil von alten und neuen Kleidern? Alles im Imperativ. Alles in der Befehlsform. Ich habe es für mich folgendermaßen zusammengefasst. Der Paulus ermahnt seine Leser, Hass das Böse und lieb und tu das Gute. Hass das Böse. Abgrundtief. Lieb und tu das Gute. Das ist ein biblisches Prinzip. Ein paar Verse. Der Prophet Amos, ein geniales Buch zum Lesen. Eine von den Kernaussagen von Amos, hasst das Böse und liebt das Gute. Der Paulus fasst zusammen im Römerbrief, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Und in den Sprüchen, das Buch von der Weisheit von Salomo, heisst es in den Sprüchen 8,13, Jahwe zu ehren, oder man könnte sagen, die Furcht des Herrn heißt Böses zu hassen. Ja, ich hasse Hochmut und Stolz und unrechtes Tun und einen Mund, der die Worte verdreht. Und im Psalm ruft der Psalmist auf, liebt ihr den Herrn, dann verabscheut das Böse. Gott beschützt alle, die ihm die Treue halten. Liebe Christen, hasset das Böse, liebet das Gute und lebt danach. Ich weiß nicht, ob ihr den Mann hier kennt. Der Aaron Ralston. Er ist klettern, allein in den engen Canyons von Utah. Plötzlich hat sich ein Felsbrocken gelöst und er hat seinen rechten Arm eingeklemmt. Es hat erst kürzlich einen Kinofilm über die Story gegeben. Er war gefangen in der Wildnis der Blue John Canyons. Alles, was er dabei hatte, ist ein kleiner Rucksack mit einem Liter Wasser, zwei Burritos und ein paar Schokostückchen. Er hatte Kopfhörer dabei und eine Kamera, aber kein Handy. Er hatte nämlich keinen Empfang in diesem Canyon. Das Dümmste war, er hat niemandem gesagt, wo er hingeht. Er hat seinen Wasservorrat geleert und während stundenlang vergeblich an einem 350 kg schweren Felsbrocken umgedöckterlt. Erschöpft von den Strapazen hat er gemerkt, wie er langsam in ein Delirium hineingeht. Er hat sich entscheiden, ob er sterben will oder zu einer drastischen Massnahme greifen soll. Sich selber den Arm abschneiden. Und er hat das Undenkbare gemacht. Er hat sich sein kleines Messer geschnappt aus seinem billigen Multitool-Kit und hat sich den Arm abgeschnitten. Und genau das hat ihm das Leben gerettet. Es hat 127 Stunden gebraucht in diesem gefangenen Zustand, um den Mann an den Punkt zu bringen, den Punkt, wo ihm das Leben mehr wert war als sein Arm. 127 Stunden. Ich möchte eine Allegorie machen. Kann es sein, dass sich die meisten Menschen nicht ändern, weil sie nicht verzweifelt genug sind? Kann es sein, dass sich die meisten Menschen nicht verändern, weil sie nicht verzweifelt genug sind? Sie wären gern frei, aber nicht so sehr, dass sie echte Opfer bringen würden. Der Aaron, er hat unbedingt leben. Was gibst, was hast. Notfalls auch mit nur einem Arm. Er war bereit, seinen Arm zu opfern, bevor er das Leben würde verlieren. Auf wundersame Weise hat er es aus dem Canyon rausgeschafft und auf wundersame Weise ist er gefunden worden und bevor er verblühtet ist, gerettet worden. Ich möchte euch eine krasse Aussage von Jesus aus der Bergpredigt vorlesen. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verliest eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Der liebe Jesus kann zum Teil richtig krasse Sachen sagen. What? Lass mir Jesus zur Selbstverstümmelung ein. Bergpredigt ist herausfordernd. Ich glaube nicht, dass Jesus uns zur Selbstverstümmelung einlädt, sondern er redet von einer Handlung, die sich wie eine Selbstverstümmelung anfühlen kann. Der Kampf gegen die Sünde. Ein Kernthema von Jesus. Wie oft verharmlosen wir einen gottlosen Lebensstil oder sind bereit, mit der Sünde zu spielen? Ich möchte uns heute Morgen eindringlich an die Worte der Bibel erinnern. Hass das Böse und tu und lieb das Gute. Lass uns die alten Kleider von Sünde und Egoismus ablegen und der neue Mensch, der von Christus geprägt ist, anlegen. Bitte setz dein Leben nicht aufs Spiel, indem du gedankenlos und fahrlässig mit der Sünde spielst und das Unrecht duldest. Sünde gilt es radikal aus deinem und meinem Leben zu verbannen, zu entfernen. Wird alles los, was dich in die Sünde führen möchte. Schneid es ab. Wo der Paulus nach Ephesus gekommen ist und das Evangelium verkündet hat und mächtig gewirkt hat, es sind durch die Gegenwart vom Apostel Kranke gesund worden, sind Menschen von bösen Mächten befreit worden. Lesen wir Folgendes in der Apostelgeschichte. Wohlverstanden, wir wissen es noch vielleicht aus der Einleitung zum Epheserbrief. Ephesus war eine Weltstadt. Unglaublich gross. Der Paulus kommt dort hin, predigt das Evangelium und es geschehen Zeichen und Wunder. Und in der Apostelgeschichte heißt es: Und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachen. Das ist etwa 1 Million Schweizer Franken. Die Epheser haben sich von allem getrennt, was sie abgehalten hat, Jesus nachzufolgen. Egal, was es gekostet hat. 50.000 Stück Silber ist eine unglaubliche Summe für die damalige Zeit. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, was steht zwischen Christus und uns heute im 21. Jahrhundert? Wo sind wir gefragt, Schuld beim Namen zu nennen, Buße zu tun und zu Gott umzukehren? Was sind Götze von unserer Zeit, wo Jesus die Herrschaft streitig machen wollen? Und ich lade uns ein, die Zauberformeln und die Flüche von unserer Zeit zu entlarven und uns davon zu trennen. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Eine Zeit, wo manche das Gefühl haben, ich habe jetzt nicht mehr genug Corona gehört und Corona gesehen. Eine Zeit, die an die Substanz geht. Eine Zeit, die man gerne vorspulen möchte und wieder in die Normalität hineinkommen. Aber liebe Leute, die Zeit hat Gott zugelassen. Es geschieht nichts in dieser Welt, die nicht am Thron von Gott vorbeigeht. Die Zeit ist etwas, das Gott zulässt. Für die Welt. Und anstatt einfach nur vorspulen, hilft es vielleicht auch in so Zeiten, wo wir drinnen sind, zu überlegen, Gott, was möchtest du uns sagen? Zu Weihnachten hat Krishona Schweiz allen Angestellten ein Buch geschenkt. Und das Buch heisst Radical Love vom Rainer Harter. Der Rainer Harter, er ist Leiter vom Gebetshaus in Freiburg. Und in seinem Buch schreibt er unglaublich herausfordernde Ziele. Ziele, die die Christenheit aufwecken sollen. Und ich lade euch ein, einen Abschnitt daraus mit mir zu lesen. Der Rainer Harter vom Gebetshaus Freiburg. Er schreibt, wir sind vom Weg abgekommen. Viel zu viele Christen sind zu Konsumenten geworden und viele Kirchen drehen sich um sich selbst. Wir sind zu Verwaltern des Glaubens geworden, die versuchen, den Status quo der Kirche zu bewahren und haben vergessen, dass wir eigentlich Gesandte sein sollen. Wenn Jesus Christus von Nachfolge sprach, dann war damit immer eine neue Lebensrichtung verbunden, die ein Nachfolger einschlagen musste. Er machte ganz deutlich, dass diejenigen, die an ihn glauben wollen, ihre Zelte abbrechen und aus ihrer Komfortzone in ein neues Leben aufbrechen mussten. An Jesus Christus als den Erlöser zu glauben, bedeutet nach den Aussagen der Bibel unumgänglich, ihm als Herrn zu folgen. Das neue Leben, welches Gott schenkt, führt unweigerlich und folgerichtig auch zu einer neuen Lebensweise, die Gottes Ziele zum Inhalt hat. Wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot, schreibt der Apostel Jakobus. Wo also die Nachfolge fehlt, bleibt der Glaube stecken. Heute ist Jesus für viele zu einer Art Glücksbringer geworden, der ihnen zu einem gesegneten Leben verhelfen soll, indem sie ihrem Individualismus freien Lauf lassen und sich selbst verwirklichen können. Dieses Konzept ist den biblischen Aussagen über die Bedeutung von Jüngerschaft und Nachfolge fremd. Ein echter Jünger ist ein Mensch, der erstens glaubt, was sein Meister zu ihm sagt, der ihm zweitens sein Leben und seine Zukunft ganz anvertraut und der drittens dessen Beispiel unbedingt folgt. Ein Jünger handelt, spricht und denkt wie sein Meister. Er gibt sein selbstbestimmtes Leben auf. Hingabe ist teuer. Sie verlangt alles von uns. Nicht nur, dass wir uns von allem Bösen, das uns wichtiger als Gott selbst ist, sondern auch, dass wir alles ertragen, was Gott uns zutraut. Es ist kein Wunder, dass die meisten Christen sich nicht von den Menschen unterscheiden, die nicht an Jesus glauben. Es überrascht nicht, dass die Kirche ihre Relevanz verloren hat, weil sie nur noch eine weichgespülte Version dessen verkündet, was Jesus gesagt hat. Stattdessen sind wir zu Werbetreibenden in Sachen Erlösung geworden und propagieren ein Evangelium, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Wir versprechen viel, verschweigen aber Dinge wie die Selbstverleugnung, das Kreuz und die Entsagung. Die Blase des postmodernen christlichen Glaubens ohne Nachfolge wird platzen. Dann werden viele erkennen müssen, dass sie in einer Illusion gelebt haben und schockiert feststellen, dass ihr Glaube wie ein Haus war, das auf Sand gebaut wurde. Ich habe das Buch über Weihnacht Neujahr gelesen. Und es sind Tränen gekommen. In vielem erkenne ich mich selber. In vielem erkenne ich auch uns als westliche Christenheit. Und ich finde es mega krass und mutig, von einem Rainer Harter so Worte zu schreiben. Und glaube mir, mit dem machst du nicht einfach Freunde. Da braucht es ziemliches Rücksgrat, wenn du so ein Buch rausgibst. Nachdem die Epheser Buße da haben, sich von allem getrennt haben, was zwischen ihnen und Gott gestanden ist und Jesus nachgefolgt sind, heisst es in der Apostelgeschichte im Vers 20, gerade anschliessend, ein wunderbarer Satz. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Mit anderen Worten, das Wort vom Herrn hat sich unaufhaltsam ausbreitet. Liebesgeit 44, ich wünsche uns von Herzen, dass sich Gottes Wort in deinem und meinem Leben ausbreitet und der Wille von Gott in unserem Leben zunimmt. Möge die Gesinnung von Jesus unser Leben prägen. Jesus hat seinen Jüngern mal gesagt, wer meine Anweisungen bekommt und sie in Tat umsetzt, der zeigt damit, dass er mich wirklich liebt. Und wer mich liebt, der wird die Liebe von meinem Vater spüren. Und ich werde dem Mensch meine Liebe zeigen. Ja, ich werde mich ihm selber zu erkennen geben. Johannes 14, 21. Kurz bevor Jesus den Weg Richtung Golgatha antreten hat. Liebe Leute, ich habe geschwitzt auf die Predigt heute Morgen. Und ich habe gerungen. Und ich möchte euch sagen, es geht mir nicht darum, irgendjemanden anzuschwärzen, aber uns bewusst zu machen, wir haben einen gnädigen und lieben Gott, aber der Gott ist heilig. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen merken, was für eine unglaubliche Chance wir haben, den Christus in einem Land zu repräsentieren, zu einer Zeit, wo Hoffnung braucht. Und ich wünsche mir, dass wir Christen sind, die ernst genommen werden, weil es ihr Leben dem von Jesus gleicht und nicht einfach irgendeine billige Kopie ist. Und darum möchte ich die Predigt schliessen mit einer Aussage von einem meiner Lieblingsbriefe in der Bibel, 1. Johannesbrief. Da heisst es, Gott ist Licht. In ihm existiert keine Finsternis. Wenn wir sagen, wir haben bleibende Gemeinschaft mit ihm und verbringen gleichzeitig unser Leben in der Dunkelheit, dann lügen wir. Wir tun nicht die Worte. Wenn wir aber unser Leben im Licht führen, so wie er, Gott selber, im Licht ist, dann erleben wir Gemeinschaft miteinander. Ja, dann macht uns das Blut von Jesus, seinem Sohn, ganz und gar rein und nimmt alle Sünden von uns weg. Wenn wir sagen, uns trifft überhaupt keine Schuld, dann machen wir uns etwas vor und die Worte hat keinen Raum in uns. Wenn wir aber unsere Schuld zugeben, dann erweist sich Gott als vertrauenswürdig und gerecht, weil er nimmt unsere Schuld von uns und macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Liebes Musikteam, darf ich euch bitten, vorzukommen. Ich habe euch heute Morgen einiges zugetraut. Ihr habt viel müssen lesen, viel müssen hören. Aber es ist ein Thema, das ich glaube, das mega entscheidend wichtig ist. Und währenddem das Lobpreisteam ein Lied mit euch spielt, möchte ich dir Zeit geben, das, was du gehört hast, das, was Gottes Geist in deinem Herz angestoßen hat, lass es sacken zu lassen, aufnehmen, dass es Frucht trägt. Und wenn du möchtest, dass jemand für dich betet, wenn du möchtest, ganz bewusst etwas abladen, wo du merkst, hey, ich möchte das vor Gott bringen, dann darfst du herzlich hinterher gehen und im Saal oder im Seminarraum draussen hat es Leute, die gerne mit euch beten. Amen.